Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Verhandlungen über die Zypern-Krise ziehen sich weiter in die Länge. Eigentlich sollten die Finanzminister der Euro-Staaten seit 2 Stunden über einen neuen Rettungsplan beraten. Das Treffen verzögert sich aber, weil der zyprische Präsident Anastasiades länger als geplant mit den Spitzen der Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds verhandelt hat. Die größten Banken in Zypern begrenzten inzwischen Auszahlungen an ihren Geldautomaten auf 100 Euro pro Tag.
Eine belgische Militärmaschine hatte Zyperns Präsident Anastasiades und seine Delegation nach Brüssel gebracht. Und irgendwo in ihrem Gepäck hatten sie wohl auch den Plan, der dem Inselstaat doch noch die Rettung vor dem finanziellen Ruin verschaffen soll. Streng abgeschirmt, erste Gespräche mit den Spitzen der EU und des Internationalen Währungsfonds, aber auch danach war keinerlei Annäherung erkennbar. Die Finanzminister der Eurogruppe beharren unterdessen auf dem Rahmen, der schon vor einer Woche festgelegt wurde.
Die Summen, die in der Diskussion stehen, haben sich diese Woche nicht geändert.
Vom europäischen Rettungsschirm kann Zypern 10 Milliarden Euro erwarten. Knapp 7 Milliarden muss es als eigenen Anteil einbringen. Knapp 1 Milliarde davon erzielt das Land durch Privatisierungen und Steuererhöhungen. Den großen Rest von 5,8 Milliarden sollten die Abgaben auf die Bankguthaben erbringen. Ob aber die insgesamt 16,7 Milliarden noch wie ursprünglich geplant ausreichen, steht nach den Wirren der letzten Tage dahin. Jeder Tag ohne Lösung fügt der zyprischen Wirtschaft Schaden zu. Da wäre es nicht verwunderlich, wenn der nötige Betrag steigt. Eine Befürchtung, die auch der deutsche Finanzminister teilt.
Die Zahlen haben sich nicht verändert, können sich auch allenfalls, wir haben sie sich verschlechtert. Ich hoffe, dass wir heute zu einem Ergebnis kommen können. Aber das setzt natürlich voraus, dass man in Zypern die Lage einigermaßen realistisch sieht.
Aber ob das der Fall ist, ist offen. Europas Finanzminister kamen nach Brüssel und wussten nach eigenen Angaben über die neuen Vorstellungen Zyperns buchstäblich nichts.
Zum aktuellen Stand der Gespräche jetzt live aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
Es fängt schon holprig an. Der Weg zu einer Einigung ist offenbar immer noch nicht bereitet. Auch jetzt, 2 Stunden später als geplant, hat die Sitzung der Eurogruppe noch nicht begonnen. Der Missmut mancher Minister ist unübersehbar. Das Verhalten der zyprischen Politik in den vergangenen Tagen findet offenbar kaum Verständnis. Im Gegenteil, fast jeder Minister stellte hier klar, dass die Idee, auch die Besitzer kleinerer Guthaben mit einer Abgabe zu belasten, keine Idee der Eurogruppe gewesen sei. Die zyprische Regierung habe darauf bestanden und dann hat sie just damit die Stimmung gegen Europa geschürt. Und jetzt sträubt sie sich offenbar immer noch gegen die Einsicht, dass eine Lösung in der Nähe dessen liegen muss, was schon vor einer Woche vereinbart wurde. Aber was immer sie sich auch vorstellt, Verlässliches oder Genaues dazu ist bisher nicht bekannt. Weiter mit Jan Hofer.
Über die Entwicklung in der Zypern-Krise halten wir Sie auch auf tagesschau.de auf dem Laufenden. Bundesumweltminister Altmaier hat sich mit Niedersachsen über das weitere Vorgehen bei der Suche nach einem Atommüllendlager verständigt. Per Gesetz soll nun eine Kommission eingesetzt werden, die bis Ende 2015 Kriterien für die Suche und den Ausschluss von Standorten festlegt. Erst dann soll entschieden werden, ob der Salzstock in Gorleben mit einbezogen bleibt. Ministerpräsident Weil mit seiner rot-grünen Landesregierung hatte das ausschließen wollen.
Überraschende Einigung. Nach zähem Ringen hinter den Kulissen stellten Umweltminister Altmaier sowie der Ministerpräsident und der Umweltminister Niedersachsens heute ihren Kompromiss in Sachen Endlagersuche vor.
Ich glaube, dass wir mit dem heutigen Vorschlag die Chance haben, einen Durchbruch zu erreichen und dass es uns möglich sein wird, noch in dieser Legislaturperiode zu einem Konsens zu gelangen.
Dazu soll eine neue Enquete-Kommission gebildet werden. Ihre Aufgabe, die Kriterien für ein atomares Endlager klären. Ihre Zusammensetzung, unter anderem Politiker, Umweltverbände, Wirtschaft und Wissenschaft. Ihr Zeitrahmen, bis Ende 2015 soll sie Ergebnisse präsentieren. Erst danach kann mit der Suche nach einem Endlager begonnen werden.
Es ist klug, dass wir ja nach Jahrzehnten einer eher intransparenten Diskussion wir jetzt Transparenz herstellen, denn die Beratungen der Enquete-Kommission sollen größtenteils öffentlich sein.
Allerdings, Gorleben ist damit, anders als von Niedersachsen gefordert, nicht vom Tisch. Die Castortransporte sollen aber erst einmal eingestellt und der Atommüll auf andere Lager verteilt werden. Nach der heutigen Einigung könnte nun bis zur Sommerpause ein Endlagergesetz verabschiedet werden. Nach jahrzehntelangem Streit könnte das der Neustart zur Suche nach einem atomaren Endlager in Deutschland sein. Alle Beteiligten, insbesondere Bundesumweltminister Altmaier, standen in dieser Frage erheblich unter Druck. Eine endgültige Standortentscheidung allerdings, hieß es heute, dürfte angesichts des komplizierten Verfahrens noch etliche Jahre auf sich warten lassen.
Im Streit über die steigenden Strompreise ist der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Seehofer auf den Kurs der SPD umgeschwenkt. Er fordert jetzt auch, die Stromsteuer zu senken. Im Spiegel sagte Seehofer, er sehe keine nennenswerten anderen Möglichkeiten. Damit stellt er sich gegen Finanzminister Schäuble. Der hatte darauf hingewiesen, dass die Stromsteuer zur Finanzierung der Renten gebraucht werde. Die Zwickauer Terrorzelle hatte offenbar deutlich mehr Helfer in der rechtsextremen Szene als bisher bekannt. Für den Untersuchungsausschuss des Bundestages, der die Neonazi-Morde aufklärt, haben die Sicherheitsbehörden 129 Personen aufgelistet. Dazu sollen auch Helfershelfer aus dem weiteren Umfeld gehören, die indirekt Kontakt mit den Terroristen hatten. Der Ausschussvorsitzende Edati verlangte in der Bild am Sonntag Aufschluss darüber, ob auch V-Leute des Verfassungsschutzes zu dem Netzwerk gehörten. Bundesentwicklungsminister Niebel hat Mali Hilfe beim politischen und zivilen Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg zugesagt. Bei einer Reise durch den westafrikanischen Krisenstaat verlangte er aber, dass es bei den für Sommer geplanten Wahlen bleiben müsse. Zuletzt waren im Norden Malis die Kämpfe mit den islamistischen Rebellen wieder aufgeflammt. Deutschland schickt Soldaten, um malische Truppen für den Kampf gegen die Aufständischen zu trainieren.
Kochen, waschen, warten. Hier im Flüchtlingslager bei Mopti im Zentrum des Landes wollen sie alle endlich zurück in ihre Dörfer im Norden. Doch kaum einer traut sich. Die Rebellen töten immer noch und sie stehlen unser Eigentum. Zu Hause ist es einfach noch zu gefährlich. Zwar haben französische und afrikanische Truppen die Islamisten zurückgedrängt, Dörfer befreit, Verkehrswege und Flughäfen gesichert. Trotzdem kam es auch heute in Mali zu schweren Gefechten. Kehren die Flüchtlinge aber nicht bald zurück in die Dörfer, kann im Juli nicht wie geplant gewählt werden. Verwaltung, Gesundheitszentren und Polizei müssen als erstes zurückkehren, um die Bürger zu schützen. Aber ohne internationale Hilfe schaffen wir das nicht. Zur Stärkung der ländlichen Regionen gab Minister Niebel heute ursprünglich gesperrte Hilfsgelder frei. Die endgültige Höhe der Hilfe hänge davon ab, wie die Vorbereitungen für die international geforderten Wahlen voranschreiten.
Einerseits wollen wir einen Anreiz geben, mehr zu tun, als bisher geschehen ist. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch unterstützen, wenn etwas getan wird. Und deswegen tranchieren wir die Leistungen.
Mali 3,5 Monate vor dem offiziellen Wahltermin zwischen Krieg und Hoffnung.
Dass die Wahlen wirklich im Juli stattfinden können, ist zweifelhaft. Längst gibt es hier in Mali einen Plan B. So könnte im Juli zunächst nur der Präsident gewählt und die Parlamentswahlen verschoben werden, bis die Flüchtlinge zurückgekehrt sind. Die Bundesregierung und die EU würden diesen Weg wohl akzeptieren, heißt es, solange Mali glaubhaft macht, den Weg der Demokratisierung weitergehen zu wollen.
Auch in einer anderen ehemaligen Kolonie in Afrika zeigt Frankreich militärische Präsenz, in der Zentralafrikanischen Republik. Nach dem gewaltsamen Sturz von Präsident Bossissé verstärkt Paris jetzt dort die Truppen, um die im Land lebenden Franzosen zu schützen. Rebellen aus dem Norden haben die Hauptstadt Bangui und den Präsidentenpalast erobert. Die Aufständischen, ein Zusammenschluss vor allem muslimischer Milizen, werfen der Regierung vor, ein Friedensabkommen nicht eingehalten zu haben. Nach 4 Jahren im Exil ist der frühere Präsident Musharraf nach Pakistan zurückgekehrt. Er will mit seiner Partei bei den Parlamentswahlen im Mai antreten. Etwa 1000 Anhänger feierten ihn am Flughafen von Karachi. Eine geplante andere Kundgebung musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Radikal-islamische Taliban hatten gedroht, Musharraf umzubringen. Gegen ihn selbst laufen Ermittlungen im Zusammenhang mit 2 Anschlägen. Er bleibt aber gegen Kaution auf freiem Fuß.
Experten der britischen Polizei haben das Anwesen des russischen Geschäftsmannes und Kreml-Kritikers Boris Beresowski untersucht. Er war gestern in seinem Haus in der Nähe von London tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen. Beresowski lebte seit dem Jahr 2000 im britischen Exil. Von dort unterstützte er die russische Opposition mit Geld.
Bundespräsident Gauck hat in Italien der Opfer eines Massakers der SS gedacht. Zusammen mit seinem italienischen Amtskollegen Napolitano besuchte er das Denkmal im toskanischen Ort Sant'Anna di Stazzema. Dort waren im August 1944 innerhalb weniger Stunden mehr als 500 Dorfbewohner auf grausame Weise getötet worden. Die mutmaßlichen Täter wurden bis heute nicht belangt.
Es ist der erste Besuch eines Bundespräsidenten in Sant'Anna di Stazzema. Ein Besuch an dem Ort, an dem einige Monate vor Kriegsende fast 600 Menschen von der Waffen-SS überfallen und hingerichtet wurden. Ein Besuch der Versöhnung, gleichzeitig aber auch der Auftakt einer Reihe von Trauergedenkdaten, Erinnerung an eines von vielen Massakern, das die Waffen-SS in Norditalien verübt hat.
Versöhnung meint nie und auf keinen Fall vergessen. Das Verbrechen, das hier zum Beispiel geschehen ist, genau wie an den anderen Orten des Grauens in ihrem Land, das darf niemand vergessen.
Vergessen hat es Enrico Pieri nicht. Er ist einer der wenigen Überlebenden. Wir saßen alle um den Frühstückstisch. Plötzlich waren die Deutschen in unserer Küche gestanden und schrien uns an. Sie begannen mit den Maschinenpistolen auf uns zu schießen. Innerhalb von 5 Minuten war alles vorbei. Erst 1994 begann die strafrechtliche Aufarbeitung. 10 der mutmaßlichen Täter wurden 2005 von einem italienischen Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Deutschland lieferte sie jedoch nie an Italien aus. Auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Stuttgart wurden im September im Jahr 2012 eingestellt. Aus Mangel an Beweisen hieß es zur Begründung. Und so ist der Besuch des Bundespräsidenten zwar ein Besuch der Erinnerung, für Enrico Pieri aber immer noch nicht die erlösende Versöhnung.
Mit einer Messe vor tausenden Gläubigen hat Papst Franziskus am heutigen Palmsonntag die Karwoche eröffnet. Viele der Pilger hatten Olivenzweige und Palmwedel dabei, um sie segnen zu lassen. Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem. Höhepunkt der Karwoche ist Karfreitag mit dem Gedenken an die Kreuzigung. Während der Predigt kündigte Franziskus an, er werde im Juli zum Weltjugendtag nach Brasilien reisen.
Weltweit haben Millionen Menschen in der vergangenen Nacht ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. In mehr als 7000 Städten, darunter Paris, Berlin, Hongkong und New York, ging für eine Stunde das Licht aus. Die Aktion Earth Hour, Stunde der Erde, wird von der Umweltstiftung WWF organisiert. Sie soll den Aufruf zum Energiesparen symbolisch unterstützen.
Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat heute beim Großen Preis von Malaysia seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Er gewann vor seinem Red Bull-Teamkollegen Mark Webber.
Die Basketballer von Alba Berlin sind deutscher Pokalsieger 2013. In heimischer Halle setzten sich die Albatrosse im Finale mit 85-67 gegen Ulm durch. Bester Werfer für Berlin war Zach Morley mit 24 Punkten. Die Gastgeber entschieden eine bis dahin ausgeglichene Partie durch ein starkes Schlussviertel und holten so nach 4 Jahren endlich mal wieder einen Titel. Es war der 7. Pokalerfolg der Vereinsgeschichte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. März.
Das Skandinavientief lenkt weiterhin Kaltluft nach Deutschland, die morgen auch den Süden erreicht. Dort sorgt ein Tief zudem für Wolken, aus denen Schnee fällt. Erst in der zweiten Wochenhälfte wird es von Südwesten langsam milder. Heute Nacht schneit es im Westen und Süden gebietsweise. Vom Oberrhein bis zum Bodensee fällt Regen, sonst zum Teil wolkig, oft aber auch klar. An der Ostseeküste Schneeschauer. Am Tag im Süden gebietsweise Schnee, im Südwesten ist Regen dabei. In der Mitte mal Wolken, mal Sonne, die im Norden verbreitet scheint. Der Ostwind bläst frisch bis stark. Im Bergland stürmische Böen, auf den Gipfeln Sturmböen. Im Breisgau heute Nacht knapp über 0 Grad, im Osten bei klarem Himmel zum Teil unter minus 10 Grad. Morgen Temperaturen von minus 4 Grad im Harz bis plus 5 Grad am Hochrhein. Auch am Dienstag im Süden viele Wolken mit Schnee oder Regen und Glättegefahr. Richtung Norden ist es überwiegend freundlich. Nur an der Küste Schneeschauer. Mittwoch und Donnerstag wechselhaft, aber von Südwesten wird es milder.
Die Tagesthemen melden sich um 22.45 Uhr. Tom Buro informiert Sie über die Beratungen in Brüssel, bei denen Zypern vor der Staatspleite gerettet werden soll. Außerdem ungesühntes Verbrechen, das SS-Massaker in der Toskana. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.